NDR Info. Echo des Tages.
Lange Zeit hat er geschwiegen, zu lange, wie Kritiker meinen. Heute aber hat er sich zu Wort gemeldet und dabei gleich Tacheles geredet. Bundespräsident Christian Wulff zum Vorgehen der Europäischen Zentralbank in der Schuldenkrise.
Ich halte den massiven Aufkauf von Anleihen einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und rechtlich bedenklich. Der indirekte Kauf von Staatsanleihen ist im Übrigen auch noch teurer als der direkte. Wieder verdienen dort Finanzmarktakteure Provisionen, ohne irgendein eigenes persönliches Risiko zu tragen.
Ungewöhnlich scharfe Kritik also aus dem Munde von Bundespräsident Christian Wulff. Mehr dazu gleich. Vorbehalte gegen die Euro-Rettungspläne auch weiterhin in der Unionsfraktion. Auch darüber werden wir in dieser Sendung berichten. Wir schauen außerdem nach Libyen. Dort führt Gaddafi die Rebellen offenbar an der Nase herum. Und nach Russland. Dort hat es 5 Jahre nach dem Mord an der regierungskritischen Journalistin Politkovskaya überraschenderweise eine Festnahme gegeben. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst aber zur europäischen Schuldenkrise. Da hat die Europäische Zentralbank bislang für rund 110 Milliarden Euro Anleihen von Griechenland, Irland, Portugal, Spanien und Italien gekauft. Im Kern faule Papiere, weshalb der Kauf höchst umstritten ist. Vor allem aus Deutschland hagelt es Kritik, insbesondere von der Bundesbank und von Seiten der Wirtschaftswissenschaftler. In diesen Chor ist heute nun auch Bundespräsident Christian Wulff eingefallen. Auf einer Konferenz von Wirtschaftsnobelpreisträgern in Lindau am Bodensee hielt er dann gleich das, was man wohl eine Brandrede nennen muss. Gerd Debenbrock berichtet.
Für Bundespräsident Christian Wulff war das jährliche Treffen der Wirtschaftsnobelpreisträger am Bodensee der willkommene Anlass, ein paar Dinge gerade zu rücken. Die präsidiale Kritik am Verhalten von Politik und europäischen Währungshütern in der gegenwärtigen Euro- und Finanzkrise fiel ungewöhnlich scharf aus. Der Europäischen Zentralbank EZB hielt Wulff vor, sie sei mit dem massiven Ankauf von Anleihen einzelner Euro-Staaten im Volumen von über 110 Milliarden Euro weit über ihr Mandat hinausgegangen.
Das kann und das wird auf Dauer nicht gut gehen und kann allenfalls übergangsweise toleriert werden. Auch die Währungshüter müssen schnell zu den vereinbarten Grundsätzen zurückkehren. Ich sage es auch hier mit Bedacht, ich halte den massiven Aufkauf von Anleihen einzelner Staaten durch die Europäische Zentralbank für politisch und rechtlich bedenklich.
Der EU-Vertrag verbiete der EZB den unmittelbaren Erwerb von Schuldtiteln, gerade auch um ihre Unabhängigkeit zu sichern. Verständnis äußerte der Bundespräsident für den Unmut vieler Bürger gegenüber der Finanzwelt. Diese müsse wieder in eine dienende Rolle zurückfinden.
Politik muss ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Sie muss sich endlich davon lösen, hektisch auf jeden Kursrutsch an den Börsen zu reagieren. Sie muss sich nicht abhängig fühlen und darf sich nicht am Nasenring durch die Manege führen lassen.
Der Bundespräsident habe seine Worte mit Bedacht gewählt und sich von seinen Experten gut vorbereiten lassen, heißt es in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel war vorab nicht informiert, aber Wulffs Haltung dürfte ihr bekannt sein. Schon im März hatte Wulff auf dem Bankentag den Finanzsektor kritisiert und vor einem Dominospiel gewarnt. Erst retten Banken andere Banken, dann der Staat die Banken, dann die EU einzelne Mitglieder. Und wer rettet am Ende die Retter? Regierungssprecher Steffen Seibert reagierte heute mit der üblichen Floskel.
Die Bundeskanzlerin äußert sich nicht zu Aktionen und zum Vorgehen der Europäischen Zentralbank und sie äußert sich nicht zu Reden und Äußerungen des Bundespräsidenten.
Auch aus Reihen der Unionsfraktion war zu hören, wenn die Politik einerseits die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank wolle, könne man andererseits deren Entscheidungen nicht kritisieren. Für den grünen Finanzexperten Gerhard Schick liegt der Bundespräsident mit seiner Kritik an der Europäischen Zentralbank falsch. SPD-Chef Sigmar Gabriel hingegen gibt Wulff recht.
Man schimpft doch nicht auf den, der die Scherben zusammenkehrt, sondern auf den, den Topf runtergeworfen hat. Und das ist nicht die Europäische Zentralbank, sondern die Bundesregierung.
Eine Zentralbank, eine Notenbank soll unabhängig sein, soll sich um die Geldstabilität kümmern, damit die Inflation nicht steigt. Und jetzt wird sie missbraucht zur Rettung für die Mitgliedstaaten, die in der Krise sind, weil die Politik nicht handelt.
Die politischen Reaktionen halten sich in Grenzen. Aber seit Wulffs Schelte publik ist, erreichen das Bundespräsidialamt aus der Bevölkerung jede Menge positive, ja sogar teils euphorische Mails und Kurzmitteilungen.
Der Bundespräsident liest der Europäischen Zentralbank die Leviten, aber auch die Bundeskanzlerin steht weiter in der Kritik, weil sie die Eurohilfen für Pleitestaaten mal eben um ein paar zig Milliarden erweitern will. Einige Abgeordnete wollen da nicht mitspielen, was gefährlich werden kann für die Kanzlerin, denn im September kommt es zur Abstimmung im Bundestag. Gestern Abend deshalb Sondersitzung der CDU-CSU-Fraktion, aber auch danach will keine Ruhe einkehren, denn ein heute bekannt gewordenes Geheimpapier der europäischen Finanzminister birgt neuen Zinsstoff. Aus Berlin Christian Beckmann.
Obwohl die Kanzlerin heute Nacht noch die Wogen glätten konnte bei der Euro-Rettung, droht erneut Krach in der Union. So planen die Finanzminister der Euro-Gruppe, dem Europäischen Rettungsfonds EFSF umfangreiche Rechte einzuräumen, jenseits von parlamentarischer Kontrolle. Das Papier, bereits ein tragfähiger Entwurf, hat Finanzminister Schäuble an die Fraktionsvorsitzenden geschickt. Die Zeit drängt. Es wird in einer Woche gebraucht.
Aus der Natur des Übersendens des Schreibens ergibt sich, dass der Minister der Auffassung ist, dass die Beratungen in Brüssel so weit vorgeschritten sind, dass sie substanziell so stark sind, dass sie den Fraktionsvorsitzenden erlauben, einen Eindruck sich darüber zu verschaffen, was an Änderungen erfolgen soll.
Womit Schäubles Sprecher Kreinbaum wohl meint, der Minister steht weitestgehend dahinter. Weil in dem Papier von einer Generalermächtigung durch den Bundestag die Rede ist, hat Gerda Hasselfeld, die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, aber gleich klargestellt, eine Beschneidung der Parlamentsbefugnisse könne es nicht geben.
Und zwar nicht nur bei der Verabschiedung dieses Gesetzes, sondern bei den Einzelmaßnahmen dann auch.
Auch der Vorstoß von Arbeitsministerin von der Leyen passt der Kanzlerin nicht ins Konzept. Von der Leyen und auch andere CDU-Politiker erwarten, dass Schuldenländer künftig mit ihren Goldreserven für Kredite haften. Regierungssprecher Seibert machte aber klar, dass das vom Tisch gefegt wurde.
Wir sind ja gerade dabei, die Schuldentragfähigkeit der betroffenen Länder zu erhöhen. Und deswegen führt dieser Weg nicht weiter. Da gab es einen Austausch.
Fraktionsvize Bosbach hat in der langen Euro-Nacht der Unionsfraktion offenbar ein Fass aufgemacht. Mit der erneuten Aufstockung des Rettungsfonds würden Risiken eingegangen, die er nach bestem Wissen und Gewissen nicht mittragen könne.
Ich zweifle ja nicht daran, dass die jetzigen Pläne geeignet sind, dass wir Zeit gewinnen. Ich habe nur erhebliche Zweifel daran, dass sie das Problem auf Dauer lösen.
Bosbach spricht davon, dass er in diesem Punkt viele Mitstreiter in der Union habe. Was die Regierungsmehrheit bei der Abstimmung über das Gesetz zur Ertüchtigung des Rettungsschirms möglicherweise gefährden könnte. Aber SPD-Chef Gabriel hat der Kanzlerin bereits Unterstützung signalisiert. Zur Abwendung der größten Wirtschaftskrise in Europa werde die SPD zustimmen.
Also, das Grummeln in der Unionsfraktion bleibt, angereichert jetzt noch um einen von der laienhaften Vorschlag, der die Kanzlerin die Augen verdrehen lässt. Dazu ein Kommentar von Carsten Schabowski.
Friede, Freude und Euro-Rettung à la Merkel, die wird es auch nach der Sondersitzung gestern nicht unbedingt in der Union geben. Und das ist gut so. Zum einen geht es um zu viel Geld und zum anderen um Ängste, die ernst genommen werden müssen. Also, wie viele Schulden kann Deutschland eigentlich noch verkraften? Und was passiert gegebenenfalls mit meinen Ersparnissen? Was wir nun nicht brauchen, Unionspolitiker, die keine Ängste nehmen, sondern vor allem selber gut dastehen wollen. Wenn zum Beispiel Bundesarbeitsministerin von der Leyen nun für neue Kredite Goldreserven als Sicherheit fordert, dann trägt das nicht wirklich zur Lösung bei. Das ist vor allem Stimmungsmache. Erstens sind zum Beispiel die griechischen Goldvorräte viel zu klein und zweitens, es ist europäisch unmöglich, dass jedes Land eigene Sicherheiten fordert. Bitte Schluss damit. Diese Sondersitzung kann nur ein Anfang gewesen sein, um mit Abgeordneten der Union und vor allem mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Dass Merkel bald auf Tour gehen will, um auch in der Provinz für ihre Ideen zur Rettung des Euros zu werben, ist mehr als sinnvoll. Trotzdem, was fehlt, ist weiterhin eine glasklare Position. Will die Union den Euro nun um jeden Preis? Also auch, wenn dann am Ende eine Transferunion rauskommt und wir womöglich die Zahlmeister werden? Wenn ja, dann müssen das CDU und CSU noch klarer sagen. Alle Parteien haben sich erst gestern auf einen Zeitplan geeinigt, um die europäischen Beschlüsse zur Bewältigung der Schuldenkrise in nationales Recht zu gießen. Schon Ende September soll es soweit sein. Trotz aller sachlichen Differenzen waren sich alle einig, die Märkte sollen endlich beruhigt werden. Genau so eine Einigkeit schafft Vertrauen. Wahrscheinlich wird Merkel für ihre Europläne trotzdem eine Mehrheit im Bundestag bekommen, trotz aller Kritik. Immerhin, die Opposition will den Euro ja auch retten. Nach der Abstimmung wird aber genau geprüft werden, von wem die Stimmen denn kamen. Sollte sich herausstellen, dass es ohne die Stimmen von der SPD und den Grünen nicht mit einer Mehrheit geklappt hätte, dann könnte das sogar das Ende der Koalition bedeuten. Also, diskutieren ist erlaubt, natürlich, aber bitte nur des Inhalts wegen. Und sollte sich dann herausstellen, eigentlich ist alles doch nicht so ganz sicher und die Union kann ihren eigenen Plänen zur Euro-Rettung nicht trauen, dann sollte sie vielleicht nicht nur ans Verkaufen, sondern mehr an Inhalte denken, auch wenn Nachdenken Zeit kostet. Kritik in die Richtung kam heute auch von ganz oben. Bundespräsident Wulff hat das Krisenmanagement der Regierungschefs scharf kritisiert. Er findet die Anleihenaufkäufe durch die EZB falsch und er wirft den Staatschefs vor, dass sie eigentlich nicht zu Reformen bereit sind und vor allem an sich selber denken.
Tja, Nachdenken rentiert sich. Soweit der Kommentar von Carsten Schabowski hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Vermeintliche Gratisangebote locken überall im Internet. Ob nun SMS-Pakete, Spiele oder Programme zum Herunterladen von Filmen und Musik. Viele Nutzer gehen darauf ein, ohne das Kleingedruckte wahrgenommen zu haben, in dem dann teils irrwitzige Kosten angeführt werden. Der Schock kommt dann oft mit der Post, eine dicke Rechnung nämlich. Und wer die ignoriert, der kann schon bald sogar die Pistole einer Anwaltskanzlei auf der Brust spüren. Damit soll nun Schluss sein. Die Regierung hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen, der vor Kostenfallen im Internet schützen soll. Einzelheiten von Volker Schaffranke.
Wer seinen Computer anmacht und ins Internet geht, kennt das. Immer wieder ploppt ein Fenster auf, das uns zum Beispiel den besten Virenschutz und den dazu auch noch gratis anbietet. Schnell wird dann das Feld Jetzt bestellen angeklickt und abgeschickt. Doch damit ist man häufig schon hineingetappt in eine Kostenfalle. Mahnungen wollen uns dann weismachen, da hätten wir ein Jahresabo bestellt. Dieser Internetabzocke soll jetzt der Riegel vorgeschoben werden, hofft auch Jutta Gorkmann vom Bundesverband Verbraucherzentrale.
Die Buttonlösung ist hoffentlich die Wunderlösung, um Abofallen im Internet zu bekämpfen.
Die Anbieter müssen vor dem endgültigen Vertragsabschluss noch einmal über alle anfallenden Kosten deutlich hervorgehoben informieren. Die Verbraucher bestätigen das dann alles mit einem Buttonklick. So weiß man, was wirklich bestellt wurde und was das Ganze am Ende kostet. Fehlt dieser Button, kommt der Vertrag nicht zustande.
Das heißt, dass wenn Sie sich durch so einen Bestellvorgang klicken, muss ganz zum Schluss, bevor Sie den Bestellbutton klicken, muss nochmal die Information über die Produkte, die Sie kaufen wollen, über den Preis, über Versandkosten und gegebenenfalls eben auch die Vertragslaufzeit informiert werden. Und im unmittelbaren Anschluss daran muss dann der Bestellbutton stehen und der muss auch nochmal auf die Entgeltlichkeit hinweisen.
Die Verbraucherschützer sind zufrieden. Die Plage des Unterjubelns von Verträgen sollte damit eingedämmt werden können, so Jutta Gurkmann.
Was uns immer ganz wichtig war, dass es eine eindeutige Regelung gibt, damit die Verbraucher selber beurteilen können, wenn sie eine Mahnung bekommen, dass sie dann wissen können, habe ich einen Vertrag abgeschlossen, ja oder nein.
Mit dieser Lösung hätten unseriöse Anbieter nun keine Chance mehr, ihre wirklichen Preise vor den Verbrauchern zu verstecken, ist auch Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger überzeugt.
Denn es geht ja darum, dass gerade die unseriösen Anbieter hier insgesamt alle Anbieter in ein schlechtes Licht rücken. Von daher ist die jetzt so vorgesehene Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch eine, die sehr wohl auch von der Wirtschaft mit akzeptiert wird.
Diese Buttonlösung gilt für alle Anbieter, die sich im Netz tummeln, also auch bei Apps und Online-Netzwerken, erklärt die FDP-Politikerin.
Es gilt generell für alle Angebote im elektronischen Geschäftsverkehr. Und von daher, alles, was sich da abspielt, wird von dieser Regelung erfasst.
Leider nur für Deutschland. Ausländische Firmen können nicht für fehlende Buttons belangt werden. Allerdings ist eine EU-weite Richtlinie schon für Herbst geplant. Der Bundestag wird den Gesetzentwurf gegen die Internetabzocke noch beraten. Ende des Jahres könnte das Gesetz dann schon in Kraft treten.
Die Bundesregierung will vor Kostenfallen im Internet schützen. Soweit der Bericht aus Berlin von Volker Schaffranke. Wir gehen ins Ausland, genauer nach Libyen, widmen uns dem Aufstand gegen Gaddafi. Seine Residenz nämlich, die ist gestürmt, seine wichtigste Festung, die ist gefallen. Aber der Mann gibt nicht auf. Sieg oder Tod heißt die Devise, die er heute Morgen über einen regimenahen Sender verbreiten ließ. Allerdings, die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Die Rebellen haben die Jagd auf den Despoten verschärft. Informationen dazu von Peter Steffe.
Im Laufe des Tages sind die Kämpfe um einige Stadtviertel in Tripolis wieder heftiger geworden. Gaddafi-treue Einheiten sollen nach Agenturangaben nach wie vor erbitterten Widerstand leisten. Am internationalen Flughafen der Hauptstadt, aber auch in der Umgebung des gestern von den Rebellen eroberten Militärkomplexes Bab el-Azizia gibt es heftige Gefechte. Auch in einem Teil des 6 Quadratkilometer großen Geländes halten sich noch immer Eliteeinheiten auf, die sich schwere Kämpfe mit den Aufständischen liefern. Abu Bakr al-Misrati, einer der Rebellen, berichtete dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera, dass sich nach den Gefechten gestern im Zentrum Tripolis viele Soldaten Gaddafis in Wohnviertel verschanzt hätten. Viele dieser Söldner Gaddafis und die sogenannten Freiwilligenverbände konzentrieren sich in den Stadtteilen Abu Selim und Al-Hadba. Das sind Gebiete, wo vorwiegend arme Leute wohnen. Dorthin sind viele Söldner geflohen, die vorher in Gaddafis Festung Bab el-Azizia waren. Diese Söldner verstecken sich dort in Wohnungen und Häusern unter Zivilisten. Sie schießen ab und zu willkürlich mit Granaten um sich. Es gibt dort sogar Scharfschützen an der Schnellstraße, die zwischen dem Rixos Hotel und dem Stadtteil Abu Selim hindurchführt. Beim Kampf um Tripolis sind bisher nach offiziellen Angaben mehr als 440 Menschen getötet worden. 2000 sollen bei den Gefechten verletzt worden sein. Das sagte heute ein Mitarbeiter des Zentralkrankenhauses in der libyschen Hauptstadt. Inzwischen seien Ärzte und Krankenschwestern wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt, nachdem es in vergangenen Tagen bei der Versorgung der Verwundeten extreme Probleme gegeben habe. Unterdessen hat offenbar ein Geschäftsmann aus der Rebellenhochburg Benghazi ein Kopfgeld in Höhe von 1 Million Euro für die Ergreifung von Gaddafi ausgesetzt. Das sagte der Vorsitzende des Übergangsrates Mustafa Abdel Jalil vor Journalisten. Außerdem werde man jedem aus dem Umfeld des Revolutionsführers, der ihn gefangen nehmen oder töten würde, Amnestie gewähren. Bislang aber fehlt von Gaddafi jede Spur.
Noch ist Gaddafi nicht am Ende, noch halten die Kämpfe an in Tripolis, aber in Paris empfängt der französische Präsident Sarkozy bereits den möglichen Nachfolger Gaddafis, Rebellenführer Mahmoud Djibril. Dass der ausgerechnet nach Frankreich kommt, das ist natürlich kein Zufall. Paris hatte die provisorische Rebellenregierung als erste anerkannt und war auch treibende Kraft bei den NATO-Luftangriffen auf Gaddafis Militärapparat. Das Treffen findet zur Stunde statt. Mehr dazu von Kerstin Gallmeier.
Während die libysche Bevölkerung bereits in den Straßen von Tripolis den Fall des Gaddafi-Regimes feiert, kann sich auch Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy gratulieren. Denn das Lob für seinen richtigen Riecher beim Libyen-Einsatz ist nun groß. Auch vom französischen Philosophen Bernard-Henri Lévy, der sich schon früh für eine militärische Unterstützung der Rebellen in Libyen stark gemacht hatte. Es ist natürlich ein Sieg der Rebellen, aber es ist auch ein Sieg der Koalition und allem voran ein Sieg Frankreichs, das die Koalition mit bemerkenswerter Beharrlichkeit angeführt hat. Staatspräsident Nicolas Sarkozy hat sich allen Widerständen zum Trotz nicht von seiner Linie abbringen lassen. Tatsächlich hatte Sarkozy mit seinem Vorpreschen in Libyen mitunter für Kopfschütteln gesorgt. Als erster Staatschef hatte er bereits am 10. März dieses Jahres den Übergangsrat der libyschen Rebellen als einzig legitime Vertretung des Landes anerkannt. 9 Tage später lud er zu einer internationalen Libyen-Konferenz in den Élysée-Palast ein und verkündete danach:
Aujourd'hui,
heute greifen wir in Libyen ein unter dem Mandat des UNO-Sicherheitsrats, gemeinsam mit unseren Partnern, vor allem den arabischen. Wir machen das, um die Zivilbevölkerung vor dem tödlichen Wahnsinn des Regimes zu schützen. Indem es sein eigenes Volk ermordet, hat es jegliche Legitimität verloren. Doch je länger der Einsatz dauerte, desto stärker wuchs auch die Skepsis. Kritik kam auf an den Millionenkosten für die Operation in Zeiten der Schuldenkrise. Die Zustimmung in der eigenen Bevölkerung schwand. Doch angesichts der neuesten Entwicklungen kommt das Lob auch von der Opposition. Martine Aubry, Vorsitzende der französischen Sozialisten: Ich habe die Entscheidung von Staatspräsident Sarkozy begrüßt, in Libyen zu intervenieren und dazu die Initiative zu ergreifen. Ich denke, Frankreich und die französische Armee haben eine große Rolle beim Sturz Gaddafis gespielt. Und die will Nicolas Sarkozy auch beim Wiederaufbau des Landes behalten. Bei dem heutigen Gespräch mit dem hochrangigen Rebellenvertreter Djibril soll es laut Élysée-Palast darum gehen, wie die internationale Gemeinschaft den Übergang zu einem freien und demokratischen Libyen unterstützen könne. Für kommende Woche hat Sarkozy außerdem zu einem Treffen der Libyen-Kontaktgruppe eingeladen, ebenfalls in Paris. Der französische Staatspräsident will damit weiterhin als erfolgreicher Krisenmanager auftreten und versuchen, sich nicht nur international, sondern auch im Hinblick auf den anstehenden Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich zu profilieren.
Seit Freitag vergangener Woche werden in Afghanistan zwei Deutsche vermisst. Von den beiden fehlt jede Spur nach wie vor. Allerdings haben die Behörden heute 5 Verdächtige festgenommen. Einzelheiten von Kai Küster.
Eine heiße Spur gibt es im Fall der vermissten Deutschen nicht. Dafür jedoch erste Festnahmen. Eine Sprecherin der Provinzregierung von Parwan, der Region, in der die Deutschen am Freitag verschwanden, sagte dem ARD-Hörfunkstudio Südasien, 5 Verdächtige seien in Gewahrsam genommen worden. Es handle sich dabei um Angehörige lokaler Nomadenstämme. Der Geheimdienst NDS und die Polizei hielten sie für verdächtig. Es ist möglich, dass sie etwas mit der Sache zu tun haben. Wir haben sie zur Befragung festgenommen. Sie befinden sich in Polizeigewahrsam. Vielleicht liefert uns das irgendwelche Hinweise. In der Gegend, wo die beiden Deutschen verschwunden sind, gibt es sehr hohe Berge und viel Schneefall. Fußsoldaten können da kaum hin, aber Polizei und Geheimdienst durchkämmen die umliegende Gegend nach Spuren. Die beiden Deutschen waren am Freitag in Parwan verschwunden, als sie in der beliebten Bergregion nördlich von Kabul wandern gingen. Offenbar war der Fahrer der beiden misstrauisch geworden, als sie am Nachmittag von ihrem Ausflug nicht zurückkehrten, und hatte die Behörden informiert. Dass die Deutschen verschleppt worden sein könnten, hatte die Bundesregierung gestern nicht ausgeschlossen. Auch die afghanischen Behörden tun das nicht. Ich kann nicht sagen, ob es sich um einen Entführungsfall handelt und falls ja, wer die Kidnapper sind. Die Suche dauert jedenfalls an. Die Polizei ist damit befasst, die vermissten Männer zu finden oder den Ort, wo sie festgehalten worden sein könnten. Bislang aber ohne Ergebnis. Berichte der deutschen Presseagentur, bei einem der beiden Männer handele es sich um einen Mitarbeiter der GIZ, wollte die Entwicklungshilfeorganisation nicht bestätigen. Die Taliban stritten jedenfalls jegliche Verstrickung zunächst ab. Die Provinz Parwan, wo die beiden Deutschen zuletzt gesehen wurden, gilt nicht nur als landschaftliche Schönheit, sondern auch als vergleichsweise sicher. Daher ist sie gerade bei Afghanen für Tagesausflüge von der Hauptstadt aus sehr beliebt. Allerdings hatten Extremisten auch in dieser Gegend vor etwa 10 Tagen überraschend zugeschlagen. Eine Gruppe von Selbstmordattentätern hatte es geschafft, sich gewaltsam Zugang zum Anwesen des Provinzgouverneurs zu verschaffen. In einem 3 Stunden währenden Gefecht starben mehr als 20 Menschen. Der Gouverneur überlebte.
Frankreichs Sozialisten sind erleichtert. Die Staatsanwaltschaft in New York hat die Anklage gegen ihren einstigen Hoffnungsträger fallen gelassen. Dominique Strauss-Kahn muss in den USA nicht mehr vor Gericht. 3 Tage vor dem Sommertreffen des Parti Socialiste in La Rochelle könnte also nun erst einmal Schluss sein mit all den Gerüchten und Mutmaßungen rund um die angeblich versuchte Vergewaltigung eines Zimmermädchens im New Yorker Hotel Sofitel. In der Presse stand heute jedenfalls die Frage im Mittelpunkt, ob Strauss-Kahn in die Politik zurückkehren kann. Aus Paris Daniela Junghans.
Eine vernichtende Angelegenheit gehe zu Ende. Dominique Strauss-Kahn sei reingewaschen von den Vorwürfen. Oder doch nicht so ganz? Frankreichs Presse befasst sich am Tag nach der Einstellung des Verfahrens ausführlich mit dem Thema. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob DSK nun zurück in die französische Politik kehren kann und wird. Für Meinungsforscher Brice Teinturier ist das eher unwahrscheinlich, denn Strauss-Kahns Umfragewerte erreichen längst nicht mehr 60% wie vor seiner Verhaftung. Sein Image ist sehr beschädigt. Er liegt heute in den Meinungsumfragen bei 28%. Und, was noch viel wichtiger ist, 61% der Befragten mögen ihn nicht. Das ist ein sehr hoher Wert und zeigt, dass sich in der öffentlichen Meinung ein Bild von ihm entwickelt hat, das relativ unabhängig ist von einer juristischen Beurteilung. Entsprechend zurückhaltend sind auch Strauss-Kahns politische Weggefährten bei den Sozialisten. Zwar freuen sie sich über das Verfahrensende, doch über eine Rückkehr in die Politik will auch Parteichefin Martine Aubry nicht spekulieren. Ich bin sehr erleichtert über die Einstellung des Verfahrens. Ich freue mich sehr für Dominique und seine Frau, das sage ich aus tiefstem Herzen. Jetzt müssen wir seine Entscheidung respektieren, sich erstmal zu erholen und abwarten, bis er beschließt, sich zu äußern. Auch ohne schlechte Umfragewerte würde eine schnelle Rückkehr in die französische Politik DSKs Partei eher schaden als nützen. Denn die Sozialisten stehen kurz vor der Entscheidung, wer als Präsidentschaftskandidat gegen Nicolas Sarkozy ins Rennen gehen wird. Und schon ohne Strauss-Kahn gibt es 3 sehr starke Interessenten. Doch auch außerhalb seiner Partei sorgt das Verfahrensende nicht nur für Begeisterung. Vor allem französische Frauenrechtlerinnen halten es für eine schlechte Botschaft an die Opfer sexueller Gewalt. Diese würden sich nun noch genauer überlegen, ob sie nach einem Übergriff auch Anzeige erstatten.
Knapp 5 Jahre ist es her, dass die regierungskritische Journalistin Anna Politkowskaja vor ihrer Wohnungstür in Moskau erschossen wurde. Der Täter ist bis heute nicht gefasst. Jetzt kommt aber offenbar Bewegung in die Ermittlungen. Russische Ermittler wollen jedenfalls einen mutmaßlichen Drahtzieher ausgemacht haben. Der Verdächtige ist Oberst der Kriminalpolizei außer Dienst. Stefan Lag berichtet.
Bei der nun erfolgten Festnahme im Fall Politkowskaja drängt sich der Vergleich zu einem Puzzleteil eines Bildes mit unbekannter Größe auf. Zwar wurde nun erstmals einer der mutmaßlichen Organisatoren des Mordes an der renommierten Journalistin festgenommen, doch viele Fragen bleiben offen. Dmitri Pawlyuchenkov, ehemaliger Oberstleutnant der Miliz, ist festgenommen worden, da er im Verdacht steht, den Mord an Anna Politkowskaja organisiert zu haben. Nach unseren Erkenntnissen hat er Ende Juli 2006 von Unbekannten den Auftrag bekommen, Anna Politkowskaja umbringen zu lassen. Er hat dem zugestimmt und danach eine kriminelle Gruppierung organisiert. Der Sprecher der Ermittlungsbehörde Markin erklärte weiter, der Beschuldigte habe daraufhin dem mutmaßlichen Täter Rustam Mahmudov Geld und eine Pistole mit Schalldämpfer besorgt. Ferner soll Pawlyuchenkov das Wohnhaus Politkowskajas längere Zeit observiert haben lassen. Der ehemalige Oberstleutnant ist kein Unbekannter. Er hatte im Fall Politkowskaja bereits als Zeuge der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Der erste Prozess gegen 3 mutmaßliche Mittäter endete jedoch aus Mangel an Beweisen mit einem Freispruch. Nach einem Urteil des obersten Gerichts muss der Fall neu aufgerollt werden. Anna Stawitskaja, die Anwältin der Familie Politkowskaja, sprach von einem Wendepunkt. Man wolle weiter dafür kämpfen, dass alle an dem Mord beteiligten Personen zur Rechenschaft gezogen würden. Dabei ist die wichtigste Frage, wer die Tat in Auftrag gegeben hat. Nach Angaben der Ermittlungsbehörde sei der Auftraggeber ebenfalls ausfindig gemacht, sei aber noch zu früh, Namen zu nennen. Sergei Sokolov, der stellvertretende Chefredakteur der Novaya Gazeta, für die Politkowskaja gearbeitet hatte, zeigte sich jedoch skeptisch. An eine baldige, komplette Aufklärung des Falls will er noch nicht glauben. Wir begrüßen die Festnahme von Dmitri Pawlyuchenkov. Das ist zum Teil auch der Erfolg unserer Arbeit. Aber ich möchte noch nichts zu den möglichen Auftraggebern sagen. Die Novaya Gazeta hat dazu ihre eigenen Versionen. Es ist sehr schwer, hier die Auftraggeber zu ermitteln, besonders weil in diesem Fall so viele Personen verwickelt sind. Politkowskaja war am 7. Oktober 2006 im Treppenhaus ihres Wohnhauses erschossen worden. Die mit vielen Preisen ausgezeichnete Journalistin hatte sich insbesondere mit Berichten über Auftragsmorde, Folter und Entführungen in der Unruheregion Nordkaukasus einen Namen gemacht. Auch galt sie als scharfe Kritikerin des damaligen russischen Präsidenten Putin. Russische Bürgerrechtler hegen den Verdacht, dass auch hochrangige Politiker in den Fall verwickelt sein könnten.
Und wir bleiben in Russland, denn die Raumfahrt des Landes hat erneut eine schwere Panne zu verkraften. Ein Transporter hat auf dem Weg zur internationalen Raumstation seine Umlaufbahn verfehlt und ist abgestürzt. Informationen von Christina Nagel.
Die Pechsträhne der russischen Raumfahrt hält an. Nur wenige Tage nach dem Verlust eines Nachrichtensatelliten, der vom Kurs abgekommen war, stürzte am Nachmittag ein unbemannter Versorgungsträger ab. Er war auf dem Weg zur internationalen Raumstation ISS. An Bord waren Treibstoff, Lebensmittel, Wasser, aber auch Ausrüstung, die für wissenschaftliche Experimente benötigt wird. Die Progress-Rakete war vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet. Die Raumfahrtbehörde Roskosmos geht zurzeit davon aus, dass es Probleme bei der Zündung der 3. Stufe der Trägerrakete gab. Dies habe zu einer Störung des Triebwerks geführt, das sich notabschaltete. Teile der Rakete sollen über der sibirischen Taiga abgestürzt sein. Es gebe bislang aber keine Hinweise darauf, dass dabei Menschen zu Schaden gekommen seien. Für die Besatzung an Bord der ISS sei die Situation jetzt schwierig, aber nicht kritisch, hieß es weiter. Man habe genügend Vorräte. Es war der erste Fehlstart einer Progress seit 1978. Bis auf Weiteres soll es keine Starts geben.
Soweit die Informationen aus Moskau von Christina Nagel. Ihnen einen pannenfreien Abend natürlich. Das Echo des Tages endet hier. Erholen Sie sich gut. Mein Name ist Golo Schmidt.